Es wird immer schwerer, den Überblick zu behalten. Bankenkrise, Wirtschaftskrise, Schuldenkrise, Eurokrise. 10 Jahre nach seiner Einführung steht der Euro auf der Kippe. Aber an der Krise lässt sich vieles lernen und studieren. Zum Beispiel der Preis für die Zugehörigkeit zur europäischen Gemeinschaft. In Krisenzeiten steht es offenbar um demokratische Prozesse schlecht, sie stehen nicht allzu hoch im Kurs. An den vielbeschworenen Märkten nicht, was kaum verwundert, aber augenscheinlich auch nicht beim Chefpersonal der Euro-Gemeinschaft. Finanzminister Wolfgang Schäuble.
Griechenland muss jetzt eine verlässliche Entscheidung treffen, ob es bereit und in der Lage ist, Mitglied im Euro zu bleiben.
Es war der Offenbarungseid. Die Griechen sollten im Herbst 2011 über das Sparprogramm abstimmen, das die Regierung vorgesehen hatte. Die Idee stammte vom griechischen Krisen- und Ex-Premier Papandreou. In der Euro-Gemeinschaft veränderte sich daraufhin die Tonlage. Wurde vorher über Jahre und Monate das Lied der unverbrüchlichen Euro-Gemeinschaft gesungen, stellten die politisch Verantwortlichen der Eurozone Papandreou und seine Landsleute nun vor die Wahl. Sparprogramm in der Euro-Gemeinschaft oder Volksentscheid gegen die Gemeinschaft? Seither ist nichts wie vorher. Der mögliche Rausschmiss eines Krisenlandes aus dem Euro ist nicht mehr ausgeschlossen und damit stand und steht die Gemeinschaft mitsamt ihrer Währung auf dem Spiel.
Der Euro ist der Garant eines einigen Europas oder anders gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa.
Es ist nicht ohne Ironie, dass ein möglicher Untergang des Euro-Abendlandes ausgerechnet am Ort der Wiege der europäischen Kultur und Demokratie, also in Athen, beginnt. Es ist aber auch kein Zufall. Über Jahre geschönte Zahlen zum Wirtschaftswachstum, ein hohes Ausmaß an Korruption in Wirtschaft und Politik und kaum zukunftsfähige Industrien treiben das Land an den Rand des Ruins. Dann geschieht aus wirtschaftlicher Perspektive das Unerhörte, der Sündenfall eines Schuldners schlechthin innerhalb einer Gemeinschaftswährung.
Ja, es kam die Meldung raus, dass eben Griechenland möglicherweise überschuldet sei und seine Staatsschulden nicht mehr zurückbezahlen kann. Es war so ein bisschen die heile Welt in Europa, die angekratzt wurde. Es war eine Tatsache, die man vorher in diesem Maße eigentlich nur von Schwellenländern kannte, wie zum Beispiel Argentinien. Und das, denke ich, hat die Finanzwelt doch in einen Schock versetzt. Und dann haben natürlich auch gerade die Devisenhändler und die Anleger an dieser Währung gezweifelt, weil sie nicht mehr so sicher schienen, wie sie eben vorher zu sein schien.
Sagt die Devisenexpertin der Commerzbank Antje Präfke. Und damit zeigt sich eines der Grundprobleme, das die Schuldenkrise so verschärft. Auch Staaten der Europäischen Währungsgemeinschaft kann verweigert werden, an frisches Geld zu kommen, um ihre laufenden Ausgaben und Schulden zu bezahlen. Ein unguter Kreislauf kommt in Gang. Es wird teuer, die Zinsen ziehen an für diese Länder, die Neuverschuldung steigt und schlimmstenfalls steht am Ende die Staatspleite. Aber was heißt das? Mit einer Staatspleite werden die bisher ausgegebenen Schuldscheine entweder wertlos oder sie verlieren drastisch an Wert. Angst kommt auf und die Angst ist berechtigt. Das Wort von einem möglichen bevorstehenden Haircut macht die Runde. Also ein Schuldenschnitt und der ist von Investoren gefürchtet. Im Falle Griechenlands geht es um einen Schuldenschnitt von 50%. Dem sollen die privaten Gläubiger, zumeist Banken und Versicherungen, zustimmen. Einen guten Grund dafür hätten sie. Denn müssten sie die griechischen Staatsanleihen derzeit am Markt verkaufen, dann würden sie noch weniger Geld dafür bekommen, weil kaum einer das Risiko eingehen will, sich diese Giftpapiere in den Tresor zu legen. Die Lektion Nummer 1 für Chefinvestoren wie Deutsche Bankchef Josef Ackermann aus der Krise ist daher:
Die in ihren Auswirkungen meines Erachtens noch immer gravierend unterschätzte Tatsache, dass Staatsanleihen der Industrieländer ihren Status als risikofreie Anlage verloren haben.
Daher hat die Schuldenkrise auch zu einer Krise an den Anleihemärkten geführt. Ein weiteres EU-Land ist im Fokus der Krisenmanager: Italien. Der Staat, der schon lange um die Affären seines Regierungschefs Berlusconi kreiste, ist für die Euro-Gemeinschaft ein noch größeres Problem als Griechenland. Italien muss derzeit, um sich Geld von Investoren zu leihen, bis zu 7% Zinsen zahlen. Auch hier kann sich eine Schuldenspirale in Gang setzen, die das Potenzial hat, die Eurozone zu sprengen. Denn während wirtschaftlich vergleichsweise kleine Länder wie Griechenland, Portugal und Irland unter den europäischen Rettungsschirm flüchten konnten, ist Italien dafür um einiges zu groß. Um es einfach zu sagen: Scheitert Italien, so scheitert sicher Europa in seiner jetzigen Form und vielleicht auch der Euro. Bundesbankpräsident Jens Weidmann aber ist zuversichtlich.
Italien hingegen kann die gegenwärtige Situation aus eigener Kraft meistern. Zwar schöpft das Land seine Wachstumsmöglichkeiten bei weitem nicht aus und der italienische Staat hat einen bedenklich hohen Schuldenberg angehäuft, aber Italien verfügt über leistungsfähige Unternehmen, vergleichsweise wenig verschuldete private Haushalte und hat vor dem Beitritt der Währungsunion eine wesentlich höhere Zinslast geschultert. Worauf es ankommt, ist hier der politische Wille.
Ob es Italien aber schafft, ist keineswegs ausgemacht. Denn dazu müsste das Vertrauen wieder an die Märkte zurückkehren, das im Laufe der Euro-Krise gehörigen Schaden erlitten hat. Vertrauen mag ein Wort sein, eine Kategorie, die man in der Welt der Banken zunächst nicht vermutet. Vertrauen wird nun aber immer bedeutender, zumal auch die zweitwichtigste Wirtschaft im Euroraum, Frankreich, in das Visier von Ratingagenturen geraten ist. Diese Ratingagenturen spielen in der Krise eine besondere Rolle. Denn von ihrem Urteil hängt ab, zu welchen Konditionen Staaten am Markt Geld von Investoren einsammeln können. Die drei den Markt bestimmenden Agenturen sitzen in den USA: Standard & Poor's, Moody's und Fitch. Kritiker meinen, dass die Ratingagenturen andere Maßstäbe für Europa anlegen als etwa für die USA. Würde Frankreich seine Topnote bei der Kreditwürdigkeit verlieren, dann würde das die Euro-Krise wahrscheinlich verschlimmern. Mit Rettungsschirmen allein sind solche Probleme dann nicht mehr zu lösen. Mit Island fing es einst an und so hat sich die Staatsschuldenkrise weniger kleiner Staaten ausgeweitet zu einer
Vertrauenskrise. Nun, wir haben es jetzt gesehen bei den Entscheidungen von Standard & Poor's. Es werden mehrere Euro-Länder hier jetzt auf die Liste gesetzt für eine mögliche Abwertung der Kreditwürdigkeit. Da wird nicht mehr differenziert zwischen Ländern, die wirkliche Schuldenprobleme haben und solchen, die keine haben. Das sind dann systemrelevante Fragen und das bezeichnet man in der Regel als Vertrauenskrise.
Sagt Jörg Zäuner, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP-Bank. Wie auch immer man sie nennen mag, die Krise. Um sie zu verstehen, muss man zu den Ursachen zurückgehen. Eine ihrer Wurzeln liegt weit in der Vergangenheit. Es handelt sich um einen gravierenden Konstruktionsfehler der Euro-Gemeinschaft.
Die potenziellen Ansteckungseffekte von übermäßiger Verschuldung einzelner Mitgliedstaaten und die hieraus resultierenden Risiken für die Stabilität der Währungsunion insgesamt waren bei der Gründung der Währungsunion unterschätzt worden,
sagt Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Die Staatsverschuldungen drohen Europa über den Kopf zu wachsen und daher liegt der Schluss auf der Hand.
Das hat nun mit den Banken nichts zu tun. Die Staatsschuldenkrise ist eine Frage der Schuldentragbarkeit dieser Länder und dass sie Schulden aufgebaut haben, die sie nicht mehr verkraften.
Das klingt sachlich, so wie es Josef Ackermann sagt und ist sicher teilweise richtig. Allerdings hat diese Sichtweise deutlichere Konsequenzen, als der scheinbar neutrale Begriff Staatsschuldenkrise vermuten ließe. Denn verantwortlich für die jeweilige Situation wäre dann allein der einzelne Staat, der jetzt handeln müsse.
Das erste ist die nationale Wirtschaftspolitik. Das sind die Antworten, die nationale Regierungen geben auf ihre eigenen politischen Probleme. Solide öffentliche Haushalte und Strukturreformen, die das Wachstum und die Konkurrenzfähigkeit steigern und Jobs schaffen, sind zwei ihrer wesentlichen Elemente.
Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat im Herbst 2011 kein leichtes Amt übernommen. Er wird die Euro-Krise begleiten müssen. Die Gemeinschaft, vor allem die Krisenstaaten, müssten also nun ihre Hausaufgaben erledigen. Die Bevölkerungen müssten Sparprogramme, Steuererhöhungen und Veränderungen des Arbeitsmarktes über sich ergehen lassen. Aufgeblähte Sozialsysteme und ein zu großer Beamtenapparat seien mitschuld an der Krise. Das mag in der Konsequenz richtig sein, verschleiert aber eine andere wesentliche Ursache der Krise. Es führt nämlich ein direkter Weg von der Lehman-Pleite zur Staatsschuldenkrise dieser Tage. In Deutschland, Großbritannien, den USA, Spanien und Irland ist das rapide Ansteigen der Staatsverschuldung auf die Sanierung des Bankensystems und die Stützung der Wirtschaft durch Konjunkturprogramme zurückzuführen. Ohne die Lehman-Krise stünden wir also nicht dort, wo wir heute sind. Und diese Krise, die in gewandelter Form als Staatsschuldenkrise bis heute anhält, hat ihren Ursprung in einem radikalen Marktversagen. Doch auch in einer anderen Beziehung gehört Marktversagen in die Gleichung hinein, deren Ergebnis wir heute als Eurokrise bezeichnen. Jörg Zeuner.
Es ist aus meiner Sicht schon so, dass auch zu Beginn der Währungsunion die Zinsdifferenzen, die damals bestanden haben zwischen den Mitgliedsländern der Eurozone, dazu geführt haben, dass sehr viel Kapital in die Länder geflossen ist, die neu in die Eurozone gekommen sind und höhere Zinsen angeboten haben. Griechenland war dafür ein Beispiel. Insofern ist auch damals viel Kapital angezogen worden und die Märkte sind, die Bondanleger sind dort gerne hingegangen und haben das Geld dort gerne angelegt.
Mittlerweile haben Banken und andere Investoren einen Gutteil der Staatsanleihen aus Krisenländern abgeschrieben oder verkauft. Genaue Zahlen allerdings gibt es dazu nicht. Unter anderem das hat zum Misstrauen der Banken in Europa untereinander geführt. Keiner weiß, welche Risiken in den Bilanzen der Konkurrenz schlummern und wie stark andere Geldhäuser von einer möglichen Verschärfung der Krise betroffen sein könnten. Daher leihen sich die Banken untereinander kein Geld mehr und das wiederum führt zu Problemen beim Unterhalten und Fortführen der Bankgeschäfte. Die Krise am Interbankenmarkt, das Misstrauen zwischen den Banken, ist Ende 2011 größer als nach dem Kollaps von Lehman Brothers 2008. Daher ist einer der entscheidenden Angelpunkte der Eurokrise eine Lösung der Bankenkrise.
We are aware of the current difficulties.
Wir wissen um die schwierige Lage, in der sich die Banken gerade befinden. Die EZB hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die kurzfristige Refinanzierung von Banken kein Problem darstellt.
Eine dieser Maßnahmen? Die Europäische Zentralbank hat den Banken für 3 Jahre ab Ende 2011 eine 500 Millionen Euro vergeben. Zum Niedrigstzinssatz von 1%. Das Geld soll die Banken stützen und sie auch dazu ermuntern, weiter Kredite an die Unternehmen zu vergeben. Denn stockt diese Vergabe von Krediten, droht eine Kreditklemme. Die Unternehmen haben kein Geld mehr für Investitionen und damit würde sich die Krise schließlich wieder deutlich in der Realwirtschaft bemerkbar machen. Mit allen Folgen. Das richtige Rezept, um ein Ausweiten der Krise zu verhindern, darüber streiten die ökonomischen und politischen Geister noch. Viele fordern mittlerweile ein noch entschiedeneres Eingreifen der Zentralbank, und zwar nicht nur zur Stützung der Banken, sondern auch der Staaten. Daher meint Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank:
Meines Erachtens haben wir seit Ende Juli eigentlich keine Schuldenkrise in der Eurozone, wir haben eine Zentralbankkrise.
Würde die Europäische Zentralbank vermehrt und massiv Staatsanleihen von Krisenstaaten kaufen, senkten dadurch die Zinsen, die diese Länder bezahlen müssten und damit auch die zu schulternde finanzielle Last. Auch aus Sicht der Steuerzahler hätte das zunächst einen entscheidenden Vorteil. Das Geld flösse zwischen der EZB und den Staaten hin und her, die dafür Zinsen an die EZB zahlen müssten. Weil die aber eine Institution der Eurozone ist, bleibt das Geld öffentlich. Bei Niedrigzinskrediten an Banken, die dann Staatsanleihen zu hohen Zinsen kaufen, landen diese Zinsen bei den Banken, das Geld geht den Euro-Staaten verloren. Die Gegner der EZB-Variante, wie die Bundesregierung und auch die Bundesbank, wenden ein, dass durch massive EZB-Hilfen die Motivation für die Staaten sinke, ihre Hausaufgaben zu erledigen, also ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. So oder so, bis zu einer Lösung der Krise ist es noch ein weiter Weg. Die Gemeinschaftswährung steht weiter unter Druck. Und die Frage steht im Raum, ob der Euro am Ende zerbricht.
Wir sehen diese Gefahr nicht. Wir sehen den Euro nach wie vor als starke Währung. Vergessen Sie nicht, selbst wenn man sieht, dass in den letzten Wochen der Euro etwas nachgegeben hat, er dennoch auf hohen Niveaus handelt. Bei der Einführung stand er gegenüber dem Dollar bei 1,19. Wir sind jetzt im Bereich von 1,30. Das heißt, er ist nach wie vor noch eine starke, solide Währung.